Wir nehmen wieder Platz. Das ist auch besser so, denn heute geht es in der Predigt um Sex. Ich weiß, das ist ein Thema, über das man angeblich nicht spricht und das doch ständig Thema ist. Mein Eindruck allerdings, es reden oft die am lautesten, die möglicherweise gar nicht so viel dazu zu sagen haben. Es springt einen ja förmlich an. Jetzt auf dem Weg zum Gottesdienst hierher fahre ich an einem Plakat vorbei, wo eine erstaunlich spärlich bekleidete Dame mit Schlafzimmerblick dem Autofahrer mitteilt, dass sie jetzt Parship. Gut zu wissen. An der Bushaltestelle erkundigt sich ein Plakat mit einem etwas strubbeligen Teenie darüber, ob es vielleicht im Schritt brennt. Und eine Bushaltestelle weiter wiederum erinnern ein paar Kinder auf dem Foto daran, dass man bei der nächsten heißen Nacht die Kondome nicht vergessen sollte. Heiße Nacht, naja, Hitzewelle ist ja jetzt vorbei, Gott sei Dank erstmal. Naja, aber damit sind wir bereits mitten im Thema. Über Sex spricht man nicht und wir wissen doch, es ist ständig unterschwellig Thema. Die Werbung sagt ja, Sex sells, also mit Sex kann man Aufmerksamkeit generieren und darüber verkaufen. Und den Satz, über Sex spricht man nicht, können wir also mit Trost vergessen. Solange es Marketingabteilungen in diesem Land gibt, werden wir also davon hören und vermutlich auch immer sehen. Auch die sogenannten Bildungsinstitutionen sprechen davon. Vielfalt und Toleranz gelten als unhinterfragbare Bildungsinhalte im Sinne des Selbstbestimmungsrechts des Menschen. Und schon im Kindergartenalter werden unsere Kinder mit dem konfrontiert, was angeblich alles frei, froh und Spaß macht. Zum Teil merkwürdig haftenbleibende Bilder, die der Bildung dienen sollen und die in mancher Kinderseele Antworten auf Fragen eingraben, die sie auf Jahre hinaus wahrscheinlich noch gar nicht gestellt hätten. Über Sex spricht man nicht, aber es gibt angeblich einen Ort, da wird ständig darüber gesprochen, in der Kirche. Das sei dort so eine Art Steckenpferd, hört man, ein Leib- und Magenthema. Der Pfarrer wacht anscheinend morgens auf, überlegt, worüber predige ich denn heute mal? Und sagt, na klar, über Sex, so wird es zumindest kolportiert. Oder aber, das ist die andere Lösung, über die Hölle. Das sind die Predigten, die anscheinend immer alternierend in der Kirche ablaufen. Vielleicht leide ich ja selber auch unter Berufsblindheit, darum frage ich Sie jetzt mal, nehmen Sie das so wahr? Denken Sie mal so an die letzten 10 Jahre, wenn Sie im Gottesdienst saßen, wie oft war da von Sexualität grundsätzlich die Rede? Meine Erinnerung sagt, dass ich gefahrlos eine Wette anbieten könnte, nämlich die, auf jede Sexpredigt kommen nach meiner Wahrnehmung in unserer evangelischen Kirche mindestens 10 Predigten über Klimafragen oder politische Platzanweisungen. Obwohl die theologische Basis dafür meist dünner ist als ein Kondom. Kommen wir also gleich zur zweiten Behauptung, die immer wieder geäußert wird. Bibel und Kirche sind leibfeindlich und haben ein negatives Bild von Sexualität. Wenn ich das höre, kann ich mir als relativ erfahrener Bibelleser nur die Augen reiben. Also haben Sie schon mal im Hohen Lied nachgelesen, in welch offener und auch genussvoller Weise dort über Liebe und Sexualität die Rede ist? Da fragt ein verliebtes Mädchen, geht relativ harmlos los, habt ihr ihn gesehen, ihn, den meine Seele liebt? Kaum war ich an ihnen vorübergegangen, gemeint sind die Wächter, fand ich ihn, den meine Seele liebt. Ich hielt ihn fest und ließ ihn nicht mehr los, bis ich ihn ins Haus meiner Mutter brachte, in die Kammer derjenigen, die mich geboren hatte. Ihr Mädchen von Jerusalem, ich beschwöre euch bei den Gazellen und den Rehen des Feldes, dass ihr die Liebe nicht aufweckt und stört, bis es ihr selber gefällt. Und der junge Mann, der auch in diesem Gespräch mit dabei ist, findet offensichtlich an ihr Gefallen und bietet in seiner Schilderung der Schönheit seiner Geliebten alles auf, was die Natur an Vergleichen vollkommener Schönheit hergibt. Dein Haar, sagt er, gleicht einer Ziegenherde, die vom Gebirge Gilead talwärts zieht. Deine Zähne sind wie eine Herde frisch geschorener Schafe, die gerade aus der Schwemme kommen. Jeder von ihnen hat seinen Zwilling, keiner von ihnen fehlt. Deine Lippen sind wie ein scharlachrotes Band und dein Mund ist wunderschön. Deine Schläfen hinter deinem Schleier schimmern wie eine Scheibe vom Granatapfel. Dein Hals ragt hervor wie der Turm Davids, aufgebaut in Schichten. Tausende Schilde hängen an ihm, alle Schilde der Helden. Deine beiden Brüste sind wie zwei junge Rehe, wie Zwillinge der Gazelle, die unter Lilien weiden. Wenn der Tag anbricht und die Schatten fliehen, will ich zum Myrrenberg, dem Weihrauchhügel, gehen. Die Beschreibung beginnt oben bei den Haaren und geht dann sozusagen südwärts. Und falls Sie es verpasst haben sollten, auch Myrrenberg und Weihrauchhügel sind keine Ortsbezeichnungen oder gar Kneipennamen, sondern Teil der erotischen Liebesmetaphorik. Und wer hier rote Ohren bekommt, der sollte bei der Schilderung des Freundes durch die Geliebte möglichst jetzt gleich den Raum verlassen, um kurz frische Luft zu schnappen. Denn ihre Begeisterung entbehrt nicht einer gewissen Explizität. Der Körperreise südwärts heißt es zwischen beeindruckenden Schilderungen über die Beschaffenheit von Armen und Beinen über den Körper. Sein Körper ist ein Elfenbeinstoßzahn, der mit Saphiren besetzt ist. Noch Fragen? Also wir merken, die Bibel hat eine überaus hohe Meinung zu Sinnlichkeit, Sex und Erotik. Das kann man, wenn schon nicht an diesen Schilderungen, daran erkennen, dass der christliche Glaube den Leib, anders zum Beispiel als die antike Philosophie, in ganz besonderer Weise adelt. Unser Leib soll Tempel des Heiligen Geistes sein. Gott selbst will darin wohnen. Wir sind quasi dazu ausersehen, so eine Art ja, Heiligtum auf zwei Beinen zu sein. Und deshalb ist auch konsequenterweise die Auferstehung des Leibes Gegenstand im Glaubensbekenntnis. Also wir stehen nicht in eine nebulöse Geistigkeit auf. Es gibt keine Trennung von Soft und Hardware, sondern der Leib ist unveräußerlicher Teil unserer Identität. Und Sex gehört dementsprechend nicht in die Schmuddelecke, sondern Sex will in Gottes Reich den Partnern Freude aneinander schenken, ihre Hingabe vertiefen und Leben spenden. Es ist Teil des Schöpfungsjubels, den wir schon im Paradies hören, als Adam seine Eva in die Arme schließt und die adäquate Übersetzung für das, was Luther so schön possierlich mit endlich Fleisch von meinem Fleisch übersetzt, wäre wahrscheinlich in unserer Zeit so ein langgezogenes Wow. Und in der Tat, das bleibt im Schöpfungsganzen keine Randnotiz. Wir merken das von der Schöpfungsgeschichte her daran, dass Gott aufgehört hat, mit Erde und Leben herumzumanschen, aus denen er ursprünglich den Menschen formt. Stattdessen bewerkstelligt er die Schöpfung des Menschen nun durch Sex. Und wir Menschen werden daran beteiligt. Irre. Wir Menschen dürfen teilnehmen an Gottes Schöpfung. Und was uns sonst auch so alles im Leben misslingen mag, hier gelingt uns endlich mal etwas, das Hand und Fuß hat. Bibel- und Leibfeindlichkeit, Sex in die Schmuddelecke, völliger Blödsinn. Eher noch wird Hertha BSC Berlin Champions League-Sieger. Also die Bibel feiert Leiblichkeit und Sinnlichkeit, aber, und das stellt das nicht in Frage, sondern unterstreicht es nur. Sie warnt auch vor den Gefahren. Es gibt Missbrauchsformen von Sexualität, die nicht frei und froh machen, sondern im Gegenteil in tiefe Traurigkeit, in Abhängigkeit und auch in falsche Bindungen führen. Das gibt es ja leider bei vielen Dingen, nicht? Vieles, was wir besitzen, ist beim empfohlenen Gebrauch hilfreich, nützlich. Und wenn es beginnt, uns zu besitzen und wir von ihm besessen sind, dann kehrt sich die Sache plötzlich um. Ja, könnte man natürlich sagen, das ist dann halt dein persönliches Pech. Andere können bestimmt besser damit umgehen. Deshalb sollte man da auch gar keine verbindlichen Regeln aufstellen. So wie der alte Fritz sagt, jeder nach seiner Fasson, soll jeder mit sich selbst ausmachen. Denn, so wird behauptet, und ich komme zum vierten irrigen Punkt, Sex sei Privatsache. Was ich in meinem Schlafzimmer mache, das geht keinem was an, hört man häufig. Dann möchte ich sagen, echt jetzt? Und ich möchte Ihnen an dieser Stelle beichten, dass ich manchmal einen recht anarchischen Humor habe. Und wissen Sie, ich habe mir vorgenommen, fürs nächste Mal, wenn jemand sowas sagt, dann werde ich sagen, werde ich mir so eine schöne, plastisch illustrierte Geschichte ausdenken, so von wegen, ich habe da so eine kleine Zentrifuge bei uns im Schlafzimmer stehen und so an meinen freien Tagen reichere ich damit immer Uran an. Und wissen die Menschen, es geht, das Ding hat ja einen Mordswumms. Bei der Kernschmelze sind diese Farben an der Schlafzimmerwand. Wunderbar, da verletzt selbst die Ehefrau manchmal das Zimmer. Nein, aber ernsthaft, tatsächlich hat das, was im Schlafzimmer geschieht, erhebliche Auswirkungen auf unsere Gesellschaft und das Gemeinwesen. Und darum geht es uns, wie alle brisanten Kräfte, die zu unserem Alltag gehören, alle auch etwas an. Selbst der Staat interessiert sich für den starken Beziehungsklebstoff und honoriert, wenn auch immer weniger, die Institution Ehe, wo Individuen sich aus Liebe freiwillig aneinander binden und Verantwortung für unser Gemeinwesen übernehmen. Der Staat tut das auch in der Anerkenntnis, dass Sexualität ein Beziehungsklebstoff ist, der die notwendige Stabilität schafft, damit Kinder gedeihen können. Die wiederum sind ja Garant unseres Generationenvertrages, der Absicherung unserer Renten, dem Fortbestehen des Arbeitsmarktes und der Wirtschaft und so weiter. Und spaltet man diesen Zusammenschluss wieder auf, entsteht erheblicher Schaden, der uns alle trifft. Der offensichtlichste Preis für außerehelichen Sex besteht in der Ausbreitung von Krankheiten, der Versorgungsinstabilität von Kindern, Stichwort ungewollte Schwangerschaften, explosionsartig wachsenden psychischen Erkrankungen wie Süchten und Bindungsängsten oder auch Depressionen infolge von Schwangerschaftsabbrüchen. In der Destabilisierung der kleinsten Gesellschaftseinheit im Staat, der Familie, denn je rascher eine Beziehung statistisch gesehen sexuell wird, desto größer das Risiko des Scheiterns. Ebenso ist bei Paaren, die vor der Ehe zusammengelebt haben, das Scheidungsrisiko statistisch gesehen höher. Und einen Preis zahlen wir auch insofern, als untreues bzw. unverlässliches Verhalten unseren Charakter prägt, mit dem wir uns in der Gesellschaft gegenüber unseren Mitmenschen verhalten. Klar, Sex zur persönlichen Befriedigung und Erfüllung zu benutzen, schwächt die Fähigkeit des ganzen Staats und Gemeinwesens, für andere da zu sein. Mitmenschen werden zu Objekten, mit denen wir unsere vorübergehenden Gelüste befriedigen. Nein, Sex ist nicht Privatsache, sondern Sache der ganzen Gesellschaft. Und ich weiß nicht, ob mein Eindruck trügt. Ich finde, die Schadensliste belegt, dass unsere Gegenwartskultur einen reichlich naiven Umgang mit Sexualität pflegt. Da tut ein bisschen biblischer Realismus, möglicherweise gewürzt mit etwas psychologischem Grundwissen, durchaus gut, wenn ich jetzt zum vierten populären Irrtum im Zusammenhang mit unserem Thema komme. Viertens, Sex ist harmlos und macht tierisch Spaß. Das Wort tierisch meine ich dabei ein wenig wörtlicher, als es gemeinhin gebraucht wird. Mir scheint, dass unsere Sexualpädagogik häufig von Vorannahmen geprägt ist, bei denen sich der Mensch vorschnell zum Affen machen lässt. Dann wird Sexualität zu einer tierischen, also naturalistisch instinkthaften Handlung, der man mehr oder weniger ausgesetzt ist, so wie Hunger oder Durst. Und bei dieser Denke gerät man ja schon an den Rand der Menschenrechtsverletzung, wenn man auch nur auf den Gedanken verfiele, zu sagen, ey, kleinen Moment noch, ich mute dir zu, jetzt erstmal auf Sex zu verzichten. Muss doch ein Bedürfnis sein wie jedes andere. Dass wir Menschen aber eine Lerngeschichte haben, dass Sexualität bei Menschen eine Fähigkeit, ja eine Kunst darstellt, die von klein auf sehr sensibel erlernt wird, das gerät dabei aus dem Blick. Ähnlich wie in anderen Bereichen unserer Entwicklung gibt es auch hier eine starke Entwicklungsmöglichkeit von einem stark egozentrisch ausgerichteten Blick auf die Sache hin zu einer beziehungsorientierten Sexualität. Und wenn wir Beziehung sagen, dann ist natürlich die Frage, mit wem eigentlich soll dieser Lernprozess stattfinden? Das sind die Fragen, die ich im Biologieunterricht immer vermisst habe, wenn die Lehrerin die Bananen auspackte. Und das lag nicht daran, dass für mich das Präservativ zu konservativ war oder dass ich für das Präservativ zu konservativ war, sondern es war und ist mir nicht plausibel, bis heute nicht plausibel, wie sich damit eine ganz andere, mindestens ebenso ernsthafte Sache verhüten ließe wie eine ungewollte Schwangerschaft. Die Bibel spricht in der Schöpfungsgeschichte nämlich davon, dass ein Mann Vater und Mutter verlassen wird, seiner Frau anhängt, wörtlich mit ihr verklebt wird und die beiden ein Fleisch werden. Die Bibel will sagen, beim Sex kommt man nicht so aus der Sache raus, wie man in sie hineingegangen ist. Da passiert etwas zwischen den beiden. Das ist wie so ein Zwei-Komponenten-Kleber. Ich weiß nicht, ob Sie damit schon mal rumgemanscht haben. Das ist ein Teufelszeug. Was klebt, kriegt man nicht mehr richtig auseinander. Und wenn du es dann auseinanderreißt, zerstört es beide Teile meist an der Stelle, wo du es am wenigsten möchtest. Da bleiben immer Dinge vom anderen noch hängen. Und das wirst du nicht mehr los. Das ist wie bei Natrium und Chlor. Die gehen eine Verbindung ein und werden Natriumchlorid, also Kochsalz. Das kriegt man nicht mehr auseinander. Das bestätigt auch die Verhaltenspsychologie. Der erste sexuelle Kontakt prägt das eigene Bild von Sexualität maßgeblich. Die dabei entstehenden Erregungsmuster werden im Gehirn abgespeichert wie so eine Art Theaterskript, könnte man sagen, das dann immer wieder abläuft. Und diese Muster kann man nicht einfach ausschalten, willentlich, weil sie so tief trainiert sind wie Fahrradfahren oder Laufen. Und es ist einfach naiv und auch verantwortungslos, jungen Menschen zu sagen, Mensch, probiert euch mal aus, sammelt Erfahrungen, stoßt euch eure Hörner ab. Denn es ist nicht egal, mit wem wir diese Erfahrungen teilen. Und diese ganzen Erfahrungen sind deshalb auch kein Expertisezuwachs, wie mancher meint, sondern sie malträtieren unsere Seelen, weil wir mit unserem Leib, dem jeweiligen Partner, ein Versprechen geben, das wir mit unserem Leben hinterher nicht einlösen. Damit komme ich zum letzten Punkt. Fünftens, Sex kann ruhig bindungsfrei genossen werden. So rät unsere Gesellschaft spätestens seit 68. Sie hat sich als kleinsten Nenner für konsensbasierten Sex ausgesprochen. Liebe, gegenseitige Verantwortung, Beziehung, Sympathie, papalapap, alles überengagierter Firlefanz. Es gilt die Doppel-K-Antwort. Konsens und Kondom reicht. Bindung braucht es nicht. Ich finde, das ist ein merkwürdiger Rat, wenn man im Hinterkopf hat, dass es hier ein Hochleistungsklebstoff ist, der angerührt wird. Ja, widersprüchlich, paradox. Genauer, eigentlich eine Lebenslüge, wie schon gesagt. Der Leib gibt ein Versprechen, den das eigene Leben nicht hält. Wie kommt es eigentlich dazu? Das kann doch eigentlich keiner ernsthaft wollen. Es hängt meines Erachtens mit einer grassierenden Pandemie zusammen, die die Bindungskräfte in unserer Gesellschaft immer mehr zersetzt. Die heißt nicht Corona. Ich frage bei Traugesprächen Paare immer nach der Art und Weise, wie sie die Beziehungsgeschichte ihrer Eltern erlebt haben. Wie sehr ermutigend für ihren eigenen Start in die Ehe war. Und mancher merkt dann, während er erzählt, dass er da eine ganz schöne Hypothek mit sich rumschleppt und dass da auch manches im Raum steht, wo man Bammel hat. Also Bindungsängste nennen das die Psychologen. Und diese Ängste steigen im Querschnitt der Bevölkerung mit der Anzahl an gescheiterten Beziehungen in unserem Umfeld natürlich exponentiell an. Ist ja klar, wenn du es überall um dich herum knallen siehst, dann wirst du selber unsicher. Dann wird die Trennung irgendwann zu einer normalen Lösung, zum Normalfall. Naja, nun kann man sehr vordergründig denken, das ist ja zum Glück nicht das Thema der beiden Trauwilligen, die da vor mir sitzen, denn schließlich sitzen die ja zu zweit bei mir und sind bindungsbereit. Aber die Sache ist komplizierter. Mancher verschließt nämlich seine Augen vor dem Schmerzhaften in der eigenen Geschichte, indem er sich in idealistische Träumereien verliert. Hier ist jetzt endlich der Partner, der mich glücklich macht. Hier ist einer, der ist total pflegeleicht, kerngesund und glücklich und, oh Wunder, ohne größere emotionale Bedürfnisse und Probleme. Komisch, der ist so ganz anders als ich. Ja, und Sie können mir glauben, Herr Pfarrer, Mr. Wright erfüllt alle meine Bedürfnisse und stellt selbst fast keine Ansprüche. Ist doch fantastisch, oder? Man kann jetzt entweder in Ehrfurcht zu Boden sinken und sagen, wo haben Sie bloß diesen durch und durch heiligen Menschen aufgegabelt? Was heißt Mensch? Das muss eigentlich ein Engel sein. Völlig ohne Macken, ohne Marotten, frei von jeglichem Egoismus, sagenhaft, kann man nur gratulieren. Oder man beginnt zu überlegen, niemand sonst, der hinreichend lange verheiratet ist, weiß so etwas von seinem Partner zu berichten. Ob der Blick möglicherweise verklärt ist, ob hier vielleicht etwas idealisiert wird, weil man es sich aus Angst einfach nicht eingestehen kann, dass zwischen Zweien auch Spannungen bestehen. Martin Buber hat mal gesagt, wenn zwei Menschen einander begegnen, tritt ein Abgrund dem anderen gegenüber. Ja, und das Reden oder gar ein Konflikt über eigene Erwartungen, Sorgen und blinde Flecken, da hat man Angst, dass womöglich die ganze Beziehungskiste in die Luft geht. Wie all die anderen, die wir links und rechts am Wegesrand haben platzen sehen. Trennungsschmerz, den tue ich mir nicht an, ich idealisiere so lieber, damit mir die Wirklichkeit ja niemals in die Quere kommt. Mancher lässt es deshalb auch gar nicht erst zur Beziehung kommen, sondern legt die Latte für das Anforderungsprofil des künftigen Traumprinzen auf Weltrekordniveau, sodass man tunlichst Single bleibt und sich nicht binden muss. In Großstädten auch eine gängige Strategie. Und wenn schon, dann unterhalte ich diese Beziehung immer nur so lange, bis die Verliebtheit verflogen ist und der zunehmend realistische Blick auf den anderen einfach unerträglich wird. Und dann trenne ich mich wieder. Und herauskommen dabei in einem mehr und mehr säkularisierten Umfeld Beziehungskonstellationen, wo zur Romantisierung der Ehe auch noch eine Sakralisierung dazukommt. Man hat gleichsam heilandsgleiche Erwartungen an den Partner. Früher war ja Gott für den Sinn des Lebens, unsere Zukunftshoffnung und unsere Identität zuständig. Das wird jetzt aber alles auf den armen Partner projiziert. Du sollst mich glücklich machen. Unsere Beziehung wird mich erlösen. Der Partner wird zum Gott. Er soll meine Defizite ausgleichen und Dinge bewerkstelligen, die alleine Gott kann. Was für eine himmelschreiende Überforderung für einen Menschen. Du füllst des Lebens Mangel aus, dichtete einst Paul Gerhardt, natürlich im Blick auf Gott. Heute hört man das in 1000 Variationen in säkularer Liebeslyrik. Wie könnte es stattdessen besser gehen? Unser Predigttext aus dem Hohen Lied gibt einen guten Hinweis. Ihr Mädchen von Jerusalem, ich beschwöre euch bei den Gazellen und den Rehen des Feldes, dass ihr die Liebe nicht aufweckt und stört, bis es ihr selber gefällt. Die Gazellen lassen wir jetzt mal weg und sagen etwas weniger lyrisch, liebe Verliebte, seht zu, dass die Leidenschaft zwischen euch nicht zu früh hochkocht. Bewahrt euch, solange es geht, den breiten Blick für euren Partner. Lernt ihn in realistischer Umgebung kennen, am besten in vielen Alltagssituationen. Und sucht den Rat von beziehungserfahrenen und euch nahestehenden Menschen, die euch vielleicht auch ein wenig Einblick in ihre Ehewerkstatt gewähren. Die Ehe ist herrlich, sie ist aber auch ein ganzes Stück Arbeit und Kampf gegen sich selbst. Und bevor ihr Klebstoff anrührt, stellt sicher, dass ihr vom Wesen, den Zukunftsplänen und der Lebensaufgabe eures Partners angezogen seid. Und das braucht Zeit und alle Sinne beieinander. Vorschneller Sex birgt die Gefahr, sehr tiefe Gefühlsbindungen für den anderen zu entwickeln, bevor man sich überhaupt richtig kennengelernt hat. Die Bibel versteht Sexualität als etwas, das die ganze Persönlichkeit des Partners in Anspruch nimmt und gleichzeitig eine einzigartige Form der Selbstenthüllung und des hingebenden Einsatzes der eigenen Person ist. Was um alles in der Welt kann dann als vernünftiger, also vernünftig, Grund gelten, also unvernünftige fallen uns natürlich tausende ein, das mit jemandem zu tun, mit dem man nicht das ganze Leben teilen will, geschweige von den Fällen, wo eine solche Bindung nicht einmal angestrebt wird. Da bin ich plötzlich mit jemandem zusammengespannt, wo ich merke, das passt überhaupt nicht, aber lösen kann ich mich auch nicht mehr so richtig, weil ich emotional inzwischen eine zu tiefe Bindung eingegangen bin. Und gleichzeitig muss ich mich nun von diesem Menschen innerlich wappnen, weil ich eben mein Herz ihm gegenüber so geöffnet habe. Das sind lauter Widersprüche. Und wenn ich dann endlich den Abschwung geschafft habe, was gar nicht so leicht ist, spukt mir diese alte Beziehung weiter im Kopf rum, wenn ich nun endlich den richtigen Partner gefunden habe und gleichzeitig feststellen muss, dass die Klebewirkung mit jedem neuen Partner sukzessive nachlässt, weil nämlich die neuronalen Muster nicht mehr mit der Intensität gebildet werden wie am Anfang unserer sexuellen Lerngeschichte. Die Bibel rät, dass wir die Liebe nicht aufwecken und stören sollen, bis es ihr selber gefällt. Das ist nicht Gottes Missgunst oder Spaßbremsigkeit, sondern es ist der Rat unseres Schöpfers, der uns geformt und designt hat. Denn Gott ist ein Gott der Treue und der Liebe. Und der steht naturgemäß natürlich total auf Bindung, weil Treue und Liebe nun einmal danach fragen. Und ich denke, wir als seine Ebenbilder sind gut beraten, ihm darin zu folgen. Amen.